Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Hi Tobi.
Hi Urs.
Ich habe heute die Ehre, die Einführung machen zu dürfen für ein ganz besonderes Thema.
Okay.
Und deswegen habe ich mir was anderes überlegt.
Mhm.
Und zwar, jetzt wechseln wir mal die Seiten.
Du bist Tobi und ich bin Urs, oder?
Ja, das wäre auch spannend. Nee, tatsächlich nicht, sondern du bist nicht Prüfer, sondern du bist Ersteller.
Ja.
Ja?
Ja.
So. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, du würdest in einem Unternehmen arbeiten, das jetzt nicht so wunderbar läuft.
Mhm. Würde ich nie arbeiten, aber ja.
Und nehmen wir mal an, du wärst jetzt auch nicht so der Fachkundige, der immer weiß, was
du tust. Moment, da muss ich mich sehr anstrengen, da reinzudenken, aber ja, okay, ich bin da.
Und wie gesagt, es läuft schon nicht so gut und du versuchst jetzt ein bisschen die Zahlen zu pimpen. Wie machst du das?
Oh, das ist gar nicht so einfach. Auf jeden Fall dann, wenn das Büro leer ist und alles so ein bisschen leicht abgedunkelt.
Am Sonntag?
Am Sonntag? Nee, das ist doof, weil ich weiß ja, dass mein Prüfer Journal Entry Testing macht. Und dass seine liebste Prüfungshandlung ist, zu gucken, wer am Sonntag bucht. Wie würde ich das machen? Auf jeden Fall in schönen kleinen Beträgen, die der Wirtschaftsprüfer überhaupt nicht sieht. Und in regelmäßigen Beträgen vielleicht.
Und?
Konsequent.
Vielleicht auf jeden verschiedenen Positionen verteilen.
Ja, stimmt. Stimmt.
Und das ist unser Thema. Das war jetzt nicht so gelungen wie mit deiner Familie von letztem Mal.
Das ist okay, ja.
Aber es geht heute um die Risiken auf Abschlussebene.
Genau. Eine Kategorie von Risiken, die irgendwie manchmal nicht so ganz beachtet wird, habe ich das Gefühl, oder nicht so thematisiert wird in der Prüfung, aber eigentlich ziemlich zentrale Themen sind, weil sie wirklich Einfluss auf den gesamten Abschluss haben und auf die gesamte Prüfung somit auch haben sollten und haben müssen. Und deswegen muss sich der Prüfer mit diesen Risiken auf Abschlussebene eben auch besonders beschäftigen.
Also ich glaube tatsächlich, es liegt daran, dass es so abstrakt ist.
Ja,
glaube ich. Da erzählt dir ständig irgendjemand was auf Risiken auf Abschlussebene. Mhm. Was man da ja beim Doing macht, ist, man geht in die einzelnen Accounts rein und führt seine Prüfungshandlung durch.
So ist es, ja.
Und man überlegt sich gar nicht, wo die Risiken auf Abschlussebene überhaupt liegen können. Und irgendwie keiner erklärt zu einem wirklich, was ist überhaupt ein Risiko auf Abschlussebene? Was bedeutet denn das ganz konkret?
Und vieles macht man vielleicht auch unbewusst einfach schon mit im Team, wenn man eben seine normalen Prüfungshandlungen durchführt oder ja auch abseits von den, ich sag mal, einzelnen Prüfungsgebieten in Prüfungshandlungen, sei es ein Journal Entry Testing oder ähnliches, wo man explizit Prüfungshandlungen durchführt, die vielleicht auch auf Risiken für Abschlussebene abzielen, aber es ist einem gar nicht so ganz bewusst in dem Moment. Aber wieso brauchen wir eigentlich Risiken auf Abschlussebene? Woher kommt der Grundgedanke? Soll ich mal einsteigen?
Steig du mal. Ich höre gespannt zu, Tobi.
Also die ISA und somit auch der risikoorientierte Prüfungsansatz letztendlich sehen eben vor, dass man Risiken auf Aussageebene, also bei den einzelnen, ich sag mal, Bilanzpositionen, G&V-Positionen, zum Beispiel das Sachanlagevermögen, identifizieren muss. Ja, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen oder in der vergangenen Folge, wie identifiziere ich Risiken eigentlich im Sachanlagevermögen? Da gibt es dann auch die Prüfungsziele, Vorhandensein, Bewertung und so weiter. Ich denke, das kennt jeder von uns, dass man sich da mit Risiken und Prozessen beschäftigen muss. Aber ebenso sieht der Prüfungsstandard eben vor, dass wir Risiken auf Aussageebene, nicht auf Aussageebene, auf Abschlussebene identifizieren. Und dann eben auch als Schlussfolgerung, genauso wie auf Aussageebene, Reaktionen dazu planen, also Prüfungshandlungen durchführen. Und wie muss man sich die Abschlussebene jetzt vorstellen? Das ist einfach der gesamte Abschluss als, ja, wie eine Art Position letztendlich, die man betrachten muss, also ein Prüfungsgebiet, das man betrachten muss und wo wir uns überlegen müssen, gibt's hier besondere Risiken, die wir adressieren müssen?
Das ist eine gute Frage, Tobi. Jetzt unterbreche ich dich mal.
Okay.
Weil da muss ich ehrlicherweise sagen, da hatte ich am Anfang ultra viel Problem damit, das einzuordnen.
Mhm.
Was ist denn genau eine Aussage eines Jahresabschlusses?
Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich verstehe die Aussage und so versteht es meines Erachtens auch der Prüfungsstandard, dass es einmal die Prüfungsziele sind. Ja, also ist das Sachanlagevermögen wirklich vorhanden? Oder ist die Bewertung des Sachanlagevermögens richtig erfolgt? Das ist eine Aussage, die der Abschluss und damit auch die Prüfung im Rahmen der Prüfung trifft Und deswegen ist ja das auch die Ebene, auf der ich meine Prüfungshandlungen letztendlich durchführe.
Mhm. Ja, ich finde, dieser Begriff Aussage ist
absolut. Definitiv.
Ja, liegt ja aber daran, man kann jetzt nicht Bilanzposition reinschreiben, weil das gibt es ja für die G&V auch, ebenso wie für den Anhang und den Lagebericht. Deswegen war immer meine logische Erklärung, hebt man das auf ein abstraktes, auf eine abstrakte Ebene, auch wenn es ehrlicherweise nichts anderes ist als die Bilanzposition und darin dann aufgehend quasi die Aussage innerhalb dieser Bilanzposition vorhanden sein, Bewertung, Vollständigkeit und so weiter.
Ja. Ja, ich denke auch im Prüfungsalltag denkt man ja viel mehr in den Positionen. Ja. Ja, man hat halt seine Prüfungshandlung aus der Position, die man abarbeitet. Aber umso wichtiger ist es sich ja immer auch in den Prüfungshandlungen zu überlegen, welche Aussage, welche Prüfungsziele habe ich eigentlich gerade in der Prüfungshandlung, um dann auch richtig prüfen zu können.
Genau. Das heißt, wenn wir jetzt auf Aussagenebene gehen, wolltest du gerade die Überleitung machen?
Mach du.
Okay, wenn wir nämlich jetzt auch also von Aussagenebene auf die Abschlussebene kommen, dann ist einfach eine Vielzahl von Aussagen ergeben dann den Abschluss.
Genau. Und ich meine, das kann man sich ja irgendwie vorstellen. Das Produkt, das am Ende da irgendwie rauspurzelt und Teil des Prüfungsberichts ist, das ist halt mein Abschluss. Was man noch mitdenken muss, ist die Buchführung. Ja, kann man einmal ins Gesetz gucken, was prüfen wir eigentlich als Prüfungsgegenstand? Buchführung, internes Kontrollsystem und solche Themen gehören da eben dazu.
Genau. Also, wenn wir jetzt über Risiken auf Abschlussebene nachdenken muss, was ich jetzt gedanklich vorstellen, es sind Risiken, die nicht nur eine Position betreffen oder eine Aussage betreffen, sondern wirklich eine Vielzahl an verschiedenen.
Ja. Und damit ist es aus meiner Sicht auch ein Thema, bei dem man sich nochmal besser mit dem Unternehmen und mit den Unternehmensprozessen auseinandersetzen muss, so ein bisschen, weil man nicht nur einen Teil betrachtet, sondern wirklich das große Ganze und das Zusammenspiel zwischen den Positionen und ja, von den verantwortlichen Personen, von den rechtlichen Konstrukten und Hintergründen. Deswegen ist es definitiv ein Thema, das nicht ganz unkomplex sein kann.
Okay. Genau. Dann bewegen wir uns weg von abstrakten Ebenen, oder?
Jetzt werden wir mal konkret, ja. Wir wollen jetzt nämlich einmal einfach durchgehen, was uns an möglichen Themen ja so vielleicht begegnet ist oder was wir uns vorstellen könnten, was ein Risiko auf Abschlussebene darstellen könnte. Ja, wollen da so ein bisschen unsere Erfahrungen mitteilen und dann natürlich auch ganz konkret, welche Reaktionen, welche Prüfungshandlungen können diese Risiken adressieren und können dann auch entsprechend eingesetzt werden. Beginnen wir mal mit einem Risiko, das wahrscheinlich das häufigste ist, das eigentlich für jeden Abschluss in irgendeiner Art relevant sein müsste. Ja, man kann es wegargumentieren, aber es gibt das sogenannte Management Override of Controls als Risiko. Das heißt, es ist das Risiko, dass die Management-Ebene Kontrollen und das gesamte interne Kontrollsystem außer Kraft setzen kann, weil sie eben die entsprechenden Befugnisse in ihrer Funktion als Management, als Vorstand, als Geschäftsführer haben. Und damit können sie natürlich ja also recht einfach unter Umständen Manipulationen an der Rechnungslegung vornehmen oder eben einfach auch Kontrollmechanismen außer Kraft setzen.
Ich denke, ehrlicherweise, Hand aufs Herz, jeder kennt es, der einen Mittelstand prüft, sowas. Also nehmen wir an, der Gründer ist noch aktiv im Unternehmen, hat das Ganze aufgebaut und so weiter, dass der natürlich dann bei jedem einzelnen Mitarbeiter, den er eingestellt hat, nochmal eine Befugnis hat, im Zweifel einen Shortcut zu nehmen und die Rechnung dann doch irgendwie über einen anderen Prozess einzutakten oder selber direkt die Überweisung vorzunehmen, anstatt das über den, sagen wir mal, Sollprozess zu steuern, ist klar. Also ich sag mal, im Mittelstand ist es jetzt nicht außergewöhnlich, dass dieses Risiko einfach besteht. Mhm. Je mehr man natürlich dann in den DAX-Bereich rüberkommt, also in die kapitalmarktorientierten Unternehmen, desto formaler wird das ganze Thema und desto schwieriger wird es, weil der Vorstand jetzt zum Beispiel an der Deutschen Bank es deutlich schwerer haben wird, solche Kontrollen außer Kraft zu setzen und irgendwelche Rechnungen oder irgendwelche anderen Transaktionen an den Normalprozess vorbeizuschleusen, als jetzt der typische mittelständische Gründer. Mhm.
Ja, und ich meine, die Bedeutung des Risikos ist ja auch nicht, dass im Mittelstand jetzt jeder im Vorstand und im Management betrügen muss. Nee. Das soll man ja daraus gar nicht schließen, sondern es besteht einfach das Risiko aufgrund fehlender Teilung von Verantwortung, weil auch vielleicht gar nicht genug Mitarbeitende vorhanden sind, ja, dass man da, ich sag mal, Zahlung und Buchung immer eindeutig trennen kann zum Beispiel. Und dadurch besteht manchmal halt einfach dann dieses Risiko und da muss man sich überlegen, wie relevant ist das für das jeweilige Unternehmen, für den jeweiligen Abschluss und vor allem dann auch, in welchen Gebieten des Abschlusses kann sich es dann wirklich auswirken und wo gibt es vielleicht auch Anreize, ja, dass das Management gewisse Kontrollen umgeht, beispielsweise den Umsatzerlösen, Ergebniskennzahlen, wenn es da Richtung Bonuszahlungen vielleicht auch geht, erfolgsabhängige Vergütungen, ja, dann kann man auch so ein Abschlussebenenrisiko natürlich ein bisschen spezifizieren, in welche Bereiche des Abschlusses besonders relevant ist.
Das macht auf jeden Fall Sinn, weil mit der großen Kanone immer zu schießen, ja, ist auch schwierig. Also guckt, dass ihr die Risiken dann wirklich auch konkretisiert. Ein spitzfindiger Kollege würde jetzt sagen, ja, was macht man denn, wenn man im Mittelstand gar keine Kontrollen hat? Mhm. Hat man denn das Risiko überhaupt? Weil wenn man keine Kontrollen hat, kann man sie auch nicht außer Kraft setzen. Ja. Es gibt ja doch immer irgendwo Kontrollen. Und ein IKS gibt es ja schon, selbst wenn es irgendwie von einer höheren Management-Ebene dann durchgeführt wird. Das ganze Ding wird adressiert, wir machen es nachher noch detaillierter, aber übergeordnet über das sogenannte Journal Entry Testing. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal eine Folge dazu, ja, oder Tobi? Gut.
Glaube.
Ich glaube auch. Das macht auch total viel Sinn, das darüber zu adressieren. Und da merkt man auch, wenn man das mal ordentlich durchführt und sich an den, ich sag mal, an guten Dokumentationen orientiert, dass es auch unabhängig von der Bilanzposition ist. Es betrifft natürlich schon immer auch die Umsatzerlöse und die Forderungen, die da genauer angeschaut werden. Aber man schaut sich jetzt ja nicht nur die Sonntagsbuchungen auf den Umsatzerlösen an, sondern man schaut sich ja alle Sonntagsbuchungen an. So, also über den gesamten Abschluss hinweg.
Genau. Oder was natürlich immer sehr auffällig ist, wenn dann der Geschäftsführer selber Buchungen vorgenommen hat, dann könnte man da auch mal reingucken, was das denn war und ob es dann vielleicht nicht doch aufs Privatkonto ging.
Genau. Okay, gut. Dann haben wir das zweite große Thema. Ich glaube, das war so der Klassiker. Ja. Zweifel an der Fortführung der Unternehmenstätigkeit. Das ist auch ganz klar. Mhm. Nehmen wir mal an, die Fortführungsprämisse wäre nicht gegeben. Ne? Dann kann man natürlich auch nicht zu Fortführungswerten weiter bilanzieren. Das heißt, der ganze Abschluss wäre betroffen, rein bilanziell betrachtet. Das heißt, das wäre wirklich ein Risiko auf gesamter Abschlussebene. Und es ist nicht nur der Bilanzansatz selbst, sondern es bezieht sich auch auf die Anhänge und die Lageberichtangaben.
Ja, definitiv. Und auch hier bringt es natürlich nichts, das Risiko einfach immer reinzuschreiben. Man kann es in jede Prüfungsdokumentation reinschreiben, dass das Risiko vorliegt. Aber es geht natürlich darum, wirklich erstmal ein erstes Verständnis davon zu gewinnen. Geht es dem Unternehmen nicht wirklich so schlecht, dass die Unternehmenstätigkeiten unter Umständen nicht fortgeführt werden kann? Gibt es entsprechende Erkenntnisse oder Hinweise, dass eben die Unternehmenstätigkeit gefährdet sein könnte? Ja, da gibt es ja auch den entsprechenden Prüfungsstandards nach den ISAs. Genau.
Ja, deswegen auch eine Dokumentation. Auch die wird übergeordnet angefertigt. Hm. Ja, und das erkennt man jetzt so ein bisschen vielleicht, wenn man die Prüfungsmethode durchgeht oder das Meilenstein-Konzept auch vom IDW. Warum gewisse Themen rausgegliedert sind aus den Aussagenebenen hin auf eine Abschlussebene. Und das ist genau der Grund.
Genau.
Gut.
Gut. Auch da Prüfungshandlungen schauen wir uns nachher noch an. Jetzt wird es schon ein bisschen, ehrlich gesagt, als ich über die Folge nachgedacht habe, die zwei Risiken sind mir sofort eingefallen. Ja.
Und Klassiker.
Die kennt man einfach auch aus der eigenen Prüfungstätigkeit. Aber da musste ich schon ein bisschen überlegen. Ja, eins ist mir noch eingefallen, da sprechen wir gleich drüber, aber dann wurde es langsam schon so ein bisschen enger und da musste ich auch mal nochmal in die Standards und in die Literatur schauen, was denn da so aufgeführt wird. Aber das nächste ist natürlich, ja, ich stelle jetzt die angewandten Rechnungslegungsgrundsätze um. Ich habe bisher nach HGB bilanziert, möchte jetzt bei den Großen mitspielen und stelle meinen Abschluss auf IFRS um. Das ist natürlich ein ganz klares Risiko in den ersten Jahren auf Abschlussebene dann, weil natürlich die Personen sich vielleicht nicht so gut auskennen mit IFRS, die Prozesse passen nicht mehr so gut und man muss sich halt mit Bilanzierungsthemen nochmal ganz neu beschäftigen.
Genau. Darum, wenn sowas ist, immer Augen auf, das ist schon ein heißes Thema.
Vor allem, das ist ja auch ein Prozess, der normalerweise über mehrere Jahre sich dann unter Umständen zieht. Also, aber trotzdem natürlich in den ersten Jahren dann ein Risiko, das irgendwie adressiert werden muss.
Mhm. So, dann kommt das nächste Thema. Ich glaube, tatsächlich, man dokumentiert es nicht so eindeutig.
Nee.
Mangelnde Kompetenz des Managements haben wir noch notiert. Ja, ich meine, es ist auch klar. Ja, also wenn die fehlenden Kenntnisse da sind, die fehlende Kompetenz da ist, dann kann natürlich der Abschluss an sich auch nicht richtig sein.
Ja.
Aber das ist natürlich schon auch, ich sage was Hartes, ja, wenn ich da reinschreibe, das Management ist nicht in der Lage, einen Abschluss aufzustellen.
Die Dokumentation sollte man dem Mandanten dann nicht zeigen in dem Moment.
Auf gar keinen Fall. Da wäre ich auch immer vorsichtig damit. Aber wenn das natürlich schon, wenn man merkt, okay, auf der gegenüberliegenden Seite sitzt wirklich gar keiner, der eine Ahnung hat, dann habe ich natürlich schon ein erhebliches Risiko.
Ja, und das muss ich ja jetzt nicht mal nur darauf beziehen, keine Ahnung, kann einfach die Buchführung nicht richtig organisieren oder hat keine Kenntnisse in dem Gebiet, sondern das kann ja auch wirklich sein, wir sind in einer sehr speziellen Industrie unterwegs mit dem Unternehmen und man braucht einfach gewisse Fachkenntnisse im Management, um überhaupt den Abschluss richtig aufstellen zu können. Ja, vielleicht, keine Ahnung, der Energiebereich fällt mir da immer ein.
Oder Banken.
Banken natürlich, genau, das ist wahrscheinlich das beste Beispiel. Und dann kann das natürlich auch einfach eine Kernkompetenz, ein Teilbereich sein, die dann nicht vorhanden ist und wo man dann einfach ein höheres Risiko hat. Genau. Dann kann es natürlich immer was geben, ja, dass es zu irgendwelchen Umgestaltungen in der gesellschaftsrechtlichen Struktur kam, sei es Verschmelzungen von Gesellschaften, Spaltungen im Konzernkontext oder im Unternehmensumfeld. Und das sind natürlich dann auch immer Sondersachverhalte, die man sich sowieso in der Prüfung gesondert anschauen würde. Ich glaube, da ist die prüferische Reaktion dann relativ offensichtlich. Aber natürlich ist es ein Risiko, das man dann einmal festhalten sollte. Und dann sind es auch einfache Punkte, die man quasi holen kann, wenn man das einmal festgehalten hat und dann auch prüft.
Mhm. Dann komme ich wieder zum ein bisschen mit dem Fingerpointing-Thema. Mangelhaftes Kontrollumfeld. Ja, auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Das muss man schon auch irgendwie der größeren Komplexität angemessen irgendwie beurteilen, weil viele mittelständische Unternehmen wirklich jetzt nicht ein IKS haben wie ein DAX-Unternehmen, logischerweise auch nicht. Aber das kann tatsächlich auch dazu führen, dass man ein Risiko auf Abschlussebene hat.
Genau. Und ist dann natürlich gar nicht so einfach zu adressieren, je nachdem, welche Bereiche das wieder betrifft, das Kontrollumfeld. Wenn gar kein Kontrollumfeld da ist, dann hat man wahrscheinlich noch ein größeres Problem. Wenn es jetzt einzelne Kontrollen sind, die man als so wichtig ansieht und die einfach nicht vorhanden sind, dann muss man halt in den Bereichen auf jeden Fall nochmal spezielle Prüfungshandlungen durchführen. Und dann haben wir noch so ein bisschen das Sammelbecken für Sondersachverhalte. Also es gibt dann einzelne Branchen, die dann irgendwelche besonderen rechtlichen Vorschriften haben. Ja, natürlich alles, was mit Finanzinstituten zu tun hat. Aber vielleicht gibt es auch irgendwelche Umweltauflagengesetze, irgendwelche Import-Export-Beschränkungen, Verordnungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss und die dann eben auch Auswirkungen auf die Rechnungslegung und Folgewirkungen auf die Rechnungslegung haben. Da gibt es nämlich immer auch eine tolle Frage in der Prüfungsdokumentation, welche gesetzlichen Regelungen denn Folgewirkungen auf den Abschluss haben, wo ich auch immer nicht so richtig weiß, worauf will die Frage jetzt eigentlich raus, aber das ist genau das Thema. Und betrifft natürlich auch meistens dann irgendwelche Spezialfälle, weil, wie gesagt, es muss ja immer eine Folgewirkung für die Rechnungslegung haben. Also irgendwelche Exportregelungen sind da vielleicht gar nicht so relevant dann in dem Moment.
Ja, also ich hatte mal einen Steinbruch tatsächlich als Prüfungsmandat. Mhm. War ganz cool, weil wir dann auch reingefahren sind und eine Sprengung beobachten durften. Da haben sie extra die Schau abgezogen für uns. Genau, wir durften dieses Ding da runterdrücken. Genau, nein, Spaß. Das war eigentlich ganz cool, mal spannend. Das macht es ja auch abwechslungsreich. Und die hatten natürlich typisch für die Branche eine große Renaturierungsrückstellung. Ja. Jetzt kann man natürlich überlegen, ist es wirklich relevant für den Abschluss als Ganzes. Aber das sind eben solche branchenspezifische Sachverhalte, die schon auch mal wirklich erheblich sein können für den Abschluss.
Ja, das stimmt. Oder natürlich immer mehr, auch das ganze Thema, wie muss ich mit Recycling-Themen umgehen, Elektroschrott, Verpackungsverpflichtungen und so weiter, kann sich natürlich auch Auswirkungen dann auf die Rechnungslegung ergeben.
Ja, oder halt auch hier das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Wenn man irgendwie nicht mehr in der Lage ist, sein Geschäftsmodell so fortzuführen, wie es davor erlaubt war, wegen, keine Ahnung, CO2-Emissionsabgaben oder ähnlichem, man kann einfach nicht mehr mithalten. Dann ist es natürlich für den Abschluss als Ganzes logischerweise dann auch relevant, weil man da ziemlich schnell dann auch in die Going-Concern-Thematik reinrutscht.
Genau. Und mal mindestens in die Risikoberichterstattung im Lagebericht.
Ja. Okay, gut, Tobi. Jetzt haben wir schon
haben wir so ein paar
19
Beispiele.
Minuten lang über Risiken gesprochen. Wir uns ein bisschen beeilen, was die Reaktion angeht.
Ja, die Reaktion, das Gute ist, für eigentlich fast alle von den Risiken, die wir jetzt so ein bisschen aufgezählt haben. Und mich würde übrigens interessieren, ob ihr noch weitere Risiken kennt oder kreative Ideen habt. Also schreibt es da gerne. Aber die meisten Reaktionen, die wir jetzt durchsprechen, die sind in irgendeiner Form für alle der Risiken relevant. Und deswegen müssen wir da jetzt auch gar nicht so riesig unterscheiden. Aber können so ein paar Beispiele vielleicht mitgeben. Die erste Reaktion auf Abschlussebene, die man natürlich bei solchen Risiken immer machen kann, ist, wenn ich als Prüfer vielleicht da nicht ganz die perfekten Kenntnisse habe oder es einfach so ein Spezialthema ist, ich kann mir natürlich immer Spezialisten ins Prüfungsteam holen, Experten auf gewissen Gebieten. Sei es zum Beispiel, wenn es die Umstellung jetzt von HGB auf IFRS ist. Und da werde ich mir im Zweifel einen IFRS-Experten nochmal an Bord holen, der vielleicht auch schon eine entsprechende Umstellung begleitet hat und dann einfach mit seiner Expertise nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema hat. Und natürlich, wenn es komplexe Themen sind, was hilft? Erfahrung hoffentlich. Ich kann natürlich dann auch immer auf erfahrene Mitarbeitende setzen, die das Prüfungsteam dann unterstützen und ergänzen.
Genau, das ist so das erste große Thema. Das zweite ist, Und das ist immer wieder ein Thema auch von unserem WP Mittelstand, was wir gerne publizieren. Das Thema kritische Grundhaltung. Das ist wirklich so ein Dauerbrenner als Prüfungsassistent. Da habe ich mir gefragt, was wollen die denn von mir?
Ganz böse gucken immer den ganzen Tag.
Ja, genau, immer ganz böse gucken. Ich finde, das gehört einfach zum Grundsatz dazu einer täglichen Arbeit.
Ja.
Ich kann nicht einfach anfangen zu glauben. Ein Arbeitskollege hat immer gesagt, zum Glauben gehen wir in die Kirche. Das stimmt auch. Einfach immer die Augen und Ohren offen halten. Das ist ja auch das, was eigentlich diesen Beruf auch auszeichnet. Dass man auch alles kritisch hinterfragen darf.
Ja.
Ja, und das auch sollte. Ja. Ja.
Genau. Und das ist, ich meine, es steht immer dabei, die Betonung der kritischen Grundhaltung. Es ist natürlich so, wenn es ein komplexeres Mandat wird, wenn es vielleicht auch so ein paar Spannungen gibt, dann muss man einfach im Alltag nochmal ein bisschen mehr daran denken, vielleicht die eine oder andere Sache zu hinterfragen. Ja, aber die kritische Grundhaltung ist so verwurzelt in unserer Tätigkeit, die sollten wir auf jeden Fall immer bewahren. Und ist natürlich ein Instrument, das nicht 100% griffig ist, aber trotzdem versteht, glaube ich, jeder, was irgendwie damit anzufangen ist.
Mhm.
Dann die beste Prüfungshandlung, die ich hier in der Liste entdeckt habe. Mehr Prüfungszeit einplanen. Nein, aber ist ein bisschen lapidar geschrieben. Aber natürlich, wenn es komplexer wird und ich mehr Zeit brauche, um einen Sachverhalt zu erfassen und wirklich abschätzen zu können, dann muss ich meine zeitliche Planung anpassen. Und das heißt im Zweifel mehr Zeit. Ja, und das ist natürlich dann auch Teil unseres Business, die Planung dann auch so umstellen zu können, dass wir die Zeit haben, abschließende Würdigung vorzunehmen und uns da dann auch nicht drängen zu lassen und irgendwie vorzeitig zu einem Ergebnis kommen zu wollen.
Ich weiß noch, Tobi, komme ich wieder, alter Sack, bei meiner WP-Vorbereitung, jetzt weiß ich nur den PS nicht mehr, was war das, PS2?
PS gibt's nicht mehr, kann ich nicht vergessen.
Ja, aber was war das mit der Planung, mit der Prüfungsplanung? Da gab es auf jeden Fall ein Thema, da hieß es immer personelle, sachliche und zeitliche Planung.
Ja, das ist jetzt der ISA 300.
ISA 300, okay.
Glaube ich.
Mutig.
Irgendwo genau. Da.
Und das ist ja auch das Schöne. Und jetzt merkt man endlich, dass sich so dieser Kreis schließt. Ja, das hängt schon alles miteinander so zusammen. Und wenn ich hier einfach ein Risiko auf Abschlussebene habe, dann brauche ich faktisch mehr Zeit.
Genau.
Ich brauche die personelle Ausstattung. Ja, und ich muss natürlich auch die Kompetenz haben in dem Team, um überhaupt die Risiken entsprechend adressieren zu können.
Ja, definitiv.
Gut, dann haben wir noch das Thema Aufmerksamkeit innerhalb des Prüfungsteams für diese Besonderheiten zu schärfen. Tobi, ich weiß noch, wir waren auch zusammen auf großen Mandaten unterwegs und ich weiß auch, wenn es da immer Sonderthemen gab, dann gab es eine Teambesprechung nach der anderen. Wir beide haben uns immer mit großen Fragezeichen in den Augen angeschaut und gefragt, was ist jetzt hier los? Das lag dann meistens daran, dass man halt vorab nicht informiert wurde, was es genau ging, sondern wir uns das dann immer so ein bisschen herleiten mussten. So soll es natürlich nicht sein, aber das ist schon ein Kernprinzip, dass man sich überlegt, okay, wenn ich irgendwelche bedeutenden Sachverhalte habe, muss ich die Sinne des gesamten Prüfungsteams darauf schärfen.
Ja. Und das ist wirklich wahrscheinlich sogar die wichtigste Prüfungshandlung bei vielen von den Risiken, weil das sind ja Risiken, die letztendlich am Ende doch auf den Aussageebenen uns auch begegnen und da sich auswirken. Und natürlich, wenn das Prüfungsteam nicht informiert ist, wie soll es denn dann darauf die richtigen Reaktionen haben? Und deswegen ist es dann auch meine Aufgabe als WP und als Teamleitung, entsprechend die Informationen zu streuen. Und dazu brauche ich eben eine Teambesprechung. Ja. Und letztendlich kann es nur das gesamte Team zusammen die Aufmerksamkeit haben, um auch die entsprechenden Reaktionen durchzuführen auf dieses Risiko. Und deswegen halte ich das wirklich für wahrscheinlich die zentralste Prüfungshandlung für viele der Risiken.
So, und da sieht man dann auch, wenn man eine ordentliche Prüfungsdokumentation hat, weißt es ja, da gibt es dann immer wieder Abschnitte zur Teambesprechung.
Das stimmt.
Ja, und das sollte man nicht nur reinschreiben, ehrlicherweise, so wie ich es mal ganz gern gemacht habe, finden regelmäßig statt, sondern das sollte man wirklich auch betonen.
Und es ist ja manchmal auch das Risiko, ein bisschen gerade bei kleinen Prüfungsteams, wo man dann so ein bisschen denkt, ja, wir sitzen doch vielleicht sogar uns jeden Tag gegenüber, wir haben doch immer miteinander zu tun. Aber solche Themen muss man einmal ansprechen, damit es wirklich jeder im Team weiß. Und dann ist das ja auch abgefäschbart sozusagen.
Man muss sich auch bewusst sein, dass den jungen Prüfungsassistenten gar nicht die Konsequenzen darüber bewusst sind. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, der hat jetzt einen wichtigen Kunden verloren, verstehen die ja gar nicht, was jetzt die Konsequenzen für den Abschluss sein können.
Ja, definitiv. Und ja, ich meine, man kann das Thema jetzt auch noch weiterdenken. Wir haben in den letzten Folgen über ISA 600 gesprochen. Auch im Konzern ist das natürlich ein Thema. Und da wird das Prüfungsteam, wie wir gelernt haben, ja noch viel größer. Da sind auch über die Teambesprechung, die wir gesprochen haben, ja, das sind dann auch die wichtigen Dinge, um solche Themen auch in einem ganzen Konzern adressieren zu können. Genau. Ja, ich meine, dann haben wir natürlich Qualitätssicherungsmaßnahmen. Wenn es ein höheres Risiko ist, dann kann ich natürlich immer eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung engagieren. Kann gucken, dass da noch ein erfahrener WP dazukommt, sich gewisse Themen anschaut. Solche, ja, einfach die berufsständischen Maßnahmen, die wir da einfach haben, um die Qualität in der Auftragsdurchführung zu sichern. Genau. Und dann kommen wir natürlich ganz schnell in die Einzelfallprüfungen. Das heißt, ich kann natürlich, wenn wir das Thema Management Override of Controls haben und wir wissen, das ist irgendwie im Umsatzbereich verstärkt zu sehen, weil da irgendwie ein Bonus von abhängt. Ja, was kann ich tun? Ich kann natürlich mehr Stichproben ziehen. Ich kann analytische Prüfungshandlungen ausweiten und dort über die Gesamtheit der Buchungen dann Prüfungssicherheit gewinnen und einfach hier Betonung, ja, oder die Prüfungshandlung ausweiten und betonen in diesen Gebieten.
Und du lachst?
Das Letzte, was wir haben hier schon so eine schöne Liste uns runtergeschrieben, was da so als Möglichkeit gibt. Und das Letzte finde ich immer am witzigsten.
Dann schieß mal los.
Dann
möchte ich dir den Spaß nicht wegnehmen.
Den Überraschungsmoment. Da wird nämlich immer vorgeschlagen, dass man im Rahmen der Prüfungsdurchführung ja Überraschungsmomente einbauen soll. Ich stelle mir dann immer vor, dass ich als Prüfer mich hinter dem Schreibtisch des Sachbearbeiters verstecke und plötzlich einmal buh, hochschrecke sozusagen. Also ja, Überraschungsmomente heißt halt, dann mal Prüfungshandlungen durchführen, die man nicht immer durchgeführt hat. Den Cut-off-Zeitraum vielleicht mal ein bisschen variieren. Eher vergrößern als verkleinern. nicht immer die gleichen Stichproben vorhersehbar auswählen. Solche Sachen halt einfach, dass der Mandant sich nicht drauf einstellen kann.
Ja, genau. Und so die berufsständische Meinung ist auch, dass man beispielsweise verstärkt Datenanalysen einsetzen kann. Einfach, das macht auch Sinn,
ja, klar,
weil das doch sehr viele Themen betrifft oder viele Aussagen betrifft. Deswegen macht es auch Sinn, dass man dann die verschiedenen Zusammenhänge identifizieren kann und dann auch entsprechend darauf reagieren kann.
Das Journal Entry Testing ist ja das beste Beispiel.
Ja.
Das kann ich ja nur mit Datenanalyse-Techniken sinnvoll abwickeln. Und da gucke ich mir ja wirklich den gesamten Abschluss an und nehme nicht nur einzelne Prüfungshandlungen und Prüfungsgebiete heraus.
Gut, Tobi.
Genau.
Das war's.
Das war einmal der Flug über die Risiken auf Abschlussebene. So ein bisschen mal eine andere Kategorie an Risiken. Jetzt darf ich, glaube ich, noch zusammenfassen, wenn ich das richtig sehe.
Ich würde auch sagen. Und letztes Mal
habe ich es dir einfach weggenommen, frecherweise.
Also einfach weggenommen. Aber das jetzt nochmal machen.
Aber so, ich Tobi, mach's jetzt
die Minute.
Okay. Wir haben heute über Risiken auf Abschlussebene gesprochen. Das kommt daher, dass die Prüfungsstandards eben sagen, dass wir Risiken einmal auf Aussageebene und auf Abschlussebene identifizieren und beurteilen müssen und dann auch entsprechende Reaktionen, also Prüfungshandlungen, auch auf Abschlussebene planen und durchführen müssen. Die Risiken auf Abschlussebene können insbesondere sein, das sogenannte Management Override of Controls, also dass sich das Management über das IKS hinwegsetzen kann, das Thema Fortführung der Unternehmenstätigkeit und insbesondere Zweifel daran und dann natürlich so Themen wie Kompetenz des Managements, Umstellung von Rechnungslegungsgrundsätzen, alle Themen, die mit dem IKS und dem Kontrollumfeld zu tun haben oder wenn sich irgendwelche Umstrukturierungen im Unternehmen ergeben haben. Die Prüfungshandlungen, die man dann auf Aussageebene durchführt, sind meistens, dass man eben die Prüfungsplanung sich insbesondere nochmal angucken muss, zeitlich, personell und von den Fähigkeiten der Mitarbeiter. Man kann Datenanalysen einsetzen, man kann die Einzelfallprüfungshandlungen ausweiten und variieren, Thema Überraschungsmoment. Und man kann sich natürlich immer auch Qualitätssicherungsmaßnahmen überlegen, zum Beispiel eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung während der Auftragsdurchführung.
Super, cool.
Sehr gut.
Tobi, ich habe was gelernt.
Ich auch.
Super,
dann
bis zur nächsten Folge.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.